Schönen guten Tag und hello again hier beim Games and Podcast, ein Podcast des Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Mein Name ist Melina und ich habe keine Ahnung vom Gaming, dafür aber der Veit von Parabol und der Sebastian vom Haus des Spiels auch in Nürnberg, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte. Heute ist der Veit wieder am Start. Hallo Veit.
Hallo Melina.
Und natürlich auch der Sebastian. Hallo Sebastian.
Hi.
Wir begleiten das Games End Festival, von dem sich auch der Name des Podcasts abwandelt. Und das heißt, dass wir bis zum 19. Oktober täglich eine neue Folge des Podcasts veröffentlichen. Danach wird es zwar nicht täglich, aber trotzdem regelmäßig mit Gaming-Themen und Interviews rund ums Spielen weitergehen. In dieser Woche veröffentlichen wir parallel zum Festival nun eben jeden Tag eine Folge. Gestern haben wir schon ein wenig über das Gaming als Kultur- und Kunstform gesprochen. Und ich glaube, das haben wir auch längst noch nicht abgeschlossen. Um auch an gestern anzuknüpfen, was alles kann beim Spielen Kunst sein?
Das Spiel an sich kann Kunst sein, das heißt, dass die Aktion des Spielens kann Teil der Kunst sein, die Gestaltung des Spiels kann Kunst sein, die Geschichte des Spiels kann Kunst sein, alles gemeinsam kann Kunst sein. Was wir aber natürlich auch sagen können, ist, dass es da sehr, sehr viel Debatten darum gibt, sehr, sehr viel verschiedene Meinungen dazu gibt. Wir haben heute Abend beim digitalen Indie Outpost haben wir auch den Wolfgang Walk zu Gast, der eine ganz große Größe in der Spieleentwicklung auch ist, der schon seit vielen, vielen Jahren bekannt ist in der Szene. Und der wird was erzählen zu Spielen als offene Kunstform.
Genau, ich denke, wenn man den Kreis ein bisschen weiter fasst und jetzt nicht nur an digitales Spiel denkt, kann an Spielen ziemlich vieles Kunst sein. Also natürlich die einzelnen Komponenten. Es kann aber, finde ich, auch die Spielregel an sich Kunst sein. Wenn man jetzt an eine Performance zum Beispiel denkt, eine Kunstperformance, die folgt ja auch bestimmten Regeln und die kann im Endeffekt auch was Spielerisches haben. Oder Spiel kann ja genauso auch was Politisches haben und es kann auch was Künstlerisch-Politisches haben. Also ich finde, da in die Richtung, da kann man mit Spiel so ziemlich alles ausdrücken.
Also ich glaube, da wird der Wolfgang Walk heute Abend auch eben ganz viel dazu erzählen. Und wer heute Abend nicht reinschalten kann, weil er die Zeit nicht hat, der kann das auch noch in den nächsten Tagen auf unserem Twitch-Kanal als Video on Demand anschauen.
Veit, du hattest die Aktion des Spielens erwähnt. Kann man dann sagen, dass Spielen allgemein auch eine Erfahrung von Kunst wäre, also dass Spielen selbst auch kreativ sein kann?
Natürlich, also in dem Moment, wo man selbst spielt, gestaltet man ja auch mit. Das heißt, ganz egal, ob das jetzt ein digitales oder ein analoges Spiel ist, man hat immer irgendwelche Entscheidungen, die man trifft. Sonst wäre es ja praktisch wie ein Film, ohne dass man irgendwie mit dem beeinflussen könnte. Und in dem Moment, wo man was beeinflusst und so gestaltet, wie man möchte, hat es einen gestalterischen Aspekt und dann kann es auch als Kunst gefasst werden. Kann man sich jetzt natürlich überlegen, ob das als Kunstbegriff reicht. Das wäre dann genauso, wie wenn man anfängt zu diskutieren, ob Design noch Kunst ist. Ob da dazugehört, dass man irgendwie einen Plan damit verfolgt oder sowas, schon in dem Moment, wo man spielt und ob das ein Ziel hat oder nicht, kann man das eigentlich auch immer als Teil der Kunst betrachten. Ob es Kunst alleine ist, weiß ich nicht.
Ich finde auch vor allem, dass Spiele einem auch ermöglichen, künstlerisch performativ zu handeln in dem Sinn. Also man kann zum Beispiel ja auch gegen die Spielregeln spielen und damit thematisieren, dass ein Spiel Regeln hat. Also man kann einen Ego-Shooter so versuchen zu spielen, dass man kein einziges Mal schießt und damit im Endeffekt versucht zu thematisieren, wie dieses Spiel überhaupt verfasst ist oder wie die Regeln sind. Oder eins der, glaube ich, so wahrscheinlich bekanntesten Gaming-Kunstwerke heißt Super Mario Clouds, falls euch das was sagt. Da hat jemand eine NES-Cartridge von Super Mario genommen und hat die gehackt, dass nur noch die Wolken da sind. Also dass, wenn man die einlegt, diese Cartridge, dann sieht man bloß die Wolken im Hintergrund und alles andere ist weg. Und das ist eigentlich dann eine Kunstinstallation, die halt wirklich mit der Hardware arbeitet von dem Spiel.
Und was bringt es überhaupt, dass man spielt, außerdem jetzt?
Das Spielen an sich, das verknüpft natürlich Bahnen im Hirn. Das heißt, das ist genauso, wie wenn man irgendwie sich anderweitig beschäftigt, wenn man was liest, wenn man was lernt in der Schule oder sonst was. Es werden ja immer irgendwie neue Verknüpfungen im Hirn erstellt. Und entsprechend hilft einem das dabei auch, neue Fähigkeiten zu erwerben. Also egal welcher Art, wenn es jetzt irgendwelche Strategiespiele sind oder sowas, wo man Wirtschaftssimulationen hat oder sowas, dann sind das genau die gleichen Sachen, die man da lernt, wie wenn man irgendwie ein Planspiel machen würde in der Schule.
Es ist ja auch ganz unabhängig davon, ob es jetzt objektiv was bringt, ist Spielen einfach eine soziale Tätigkeit. Also das ist auch, was viele Leute vergessen so, weil es jetzt immer noch in den Köpfen das Klischee gibt von dem Gaming als irgendwie Solitäraktion und man ist da zu Hause in seinem Kämmerchen und beschäftigt sich nur mit sich selber und dem Spiel eigentlich. Und auch zunehmend, wir streamen ja auch über Twitch und das sieht man umso mehr, Leute schauen auch gerne beim Spielen zu. Also das ist so eine, ich glaube, das heißt Interpassivität, das Fachwort dafür. Also es ist schön, jemand anderem dabei zuzuschauen, was zu tun und sich darüber unterhalten zu können, ohne das selber in dem Moment tun zu müssen. Und Spielen ist eigentlich ein total guter Anlass dafür, einfach sich zu treffen, über das zu sprechen, was gerade passiert, sich darüber auszutauschen und eine sehr soziale Aktivität, sogar wenn nur eine Person spielt gerade.
Und das gilt auch für das Spielen im Erwachsenenalter?
Ja, natürlich. Man hört ja nie wirklich auf zu spielen und man hört auch nie wirklich auf zu lernen, man hört nie wirklich auf, irgendwie Spaß zu haben. Wenn das so wäre, dann fällt man ja ganz schnell in eine Depression und das sollte man ja möglichst vermeiden. Also, und wenn jetzt Erwachsene sagen, nee, sie spielen nicht mehr, dann heißt es normalerweise, sie spielen keine Brettspiele oder keine Computerspiele, aber dann spielt man eben andere Sachen im Alltag. Ob das jetzt das Zocken an der Börse ist oder was auch immer, aber irgendwas wird immer gespielt.
Jetzt stellen wir mal das digitale und das analoge Spielen nebeneinander. Wie sind die Effekte von digitalem und analogen Spielen? Welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gibt es?
Das ist jetzt eine Frage, die bekommen wir auch relativ häufig gestellt, weil wir das Deutsche Spielearchiv auch haben. Also wir haben ein bisschen über 30.000 Brettspiele gesammelt und dokumentieren so die Brettspielgeschichte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da fragen die Leute natürlich immer, ja, spielen überhaupt noch Menschen Brettspiele, wenn es doch sowieso schon alles auch auf dem Tablet gibt oder auf dem Smartphone? Und es gibt ein paar Dinge, die sich unterscheiden. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, wir haben auch ein Forschungsprojekt, das heißt Empamos, das sich mit unserer Sammlung beschäftigt hat. Und das ist von der Wirtschaftsinformatik, von der TH Nürnberg. Und so ein Zitat daraus ist, bei Brettspielen, da passiert der Code im Kopf. Das finde ich total super spannend, weil wenn man so ein System auf dem Tisch hat und man muss selber damit denken, man muss sich selber damit auseinandersetzen und man muss die Regeln selber befolgen, dann macht man im Endeffekt das, was der Computer für einen ansonsten machen würde bei einem digitalen Spiel. Und das finde ich ist ein ganz besonderer Effekt. Und dass man auch die Regeln ganz leicht verhandeln kann, dass man sagen kann, ja, ich finde es blöd, dass bei Monopoly jetzt du ausscheidest, weil du kein Geld mehr hast, sondern okay, du darfst jetzt 10.000 aus der Bank leihen und so. Dass man einfach die Regeln irgendwie verändern kann und da auch sich drüber austauschen, das ist für mich ein ganz starker Punkt von analogen Spielen.
Und wenn man diese beiden Spielformen jetzt miteinander kombiniert, welche besondere Spielerfahrung bringt die Kombination aus digitalem und analogen Spielen mit sich?
Also ich antworte ganz kurz, ein großer Vorteil ist natürlich, dass je höher die Komplexität wird, desto anstrengender wird es auch, ein Spiel zu spielen, wenn man selber alles unter Kontrolle haben muss. Also wer schon mal richtig anspruchsvolle Strategiebrettspiele gespielt hat oder auch Rollenspiele, da ist es dann eigentlich ziemlich cool, wenn man die Spielwelt an jemand anderen abgeben darf oder da auch dran teilhaben darf und das mal genießen darf. Das muss dann bei einem Rollenspiel zum Beispiel eine Person machen, die das Spiel leitet. Und ich finde, wenn man jetzt ein Rollenspiel am PC oder auf einer Konsole spielt, dann leitet einfach jemand anderes das Spiel. Also man darf dann teilhaben an der Spielleitung von den Leuten, die das Spiel programmiert haben. Genauso kann auch zum Beispiel eine digitale Komponente im Brettspiel noch interessanter machen, weil man noch einen Timer hat oder man hat einen Soundtrack, der einem noch die Atmosphäre ein bisschen verändert oder man hat einfach einen Computer, der einem das Rechnen abnimmt. Also das ergänzt sich so rein auf der Ebene schon total gut. Und thematisch, glaube ich, hängt es eh ganz, ganz fest zusammen. Also da kann man eigentlich keine Grenze ziehen.
Also ich glaube auch, dass es sehr, sehr viele neue Möglichkeiten gibt, mit neuen Regeln und neuen Designelementen irgendwie zu spielen, wenn man beides kombiniert. Ich habe da auch sehr gute Erfahrungen selber damit gemacht, irgendwie mit analogen Spielen, die digitale Elemente haben. Das macht schon immer Spaß. Man bringt vor allem auch unterschiedliche Interessen auch mit zusammen. Das heißt, man kann Leuten, die jetzt nur analoge Spiele kennen oder so, dann auch ein bisschen besser digitale Spielelemente vermitteln, wenn man das in ihrem Element macht sozusagen. Und natürlich auch andersrum, jemand, der eigentlich heutzutage nicht mehr so viel analog spielt, kann dadurch vielleicht auch wieder in den analogen Raum so ein bisschen mit reingeholt werden und wieder mit den anderen sozusagen, mit den analogen Spielern dann auch wieder zusammenspielen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es so weit kommt, dass Enkel nicht mehr mit ihren Großeltern spielen können, aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, über solche kombinierten Angebote dann auch da die Kommunikation zu schaffen, sodass es die Großeltern auch verstehen, was ihre Kinder da machen und umgekehrt. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie Action Bounce oder sowas, wo man dann auch die Möglichkeit hat, wirklich in den analogen Raum rauszugehen, Sachen zu erleben wie eine Schnitzeljagd, die dann eben digitale Elemente hat. Da haben wir ja auch vom Spielmobil Ratz einen in unserem Wochenangebot.
Magst du darüber vielleicht noch Näheres erzählen?
Kann ich machen. Das Spielmobil Ratz, das bietet diese Woche für Schulen vormittags einen Actionbound an, der Top Secret heißt, bei dem die SchülerInnen in die Rolle von Geheimagenten schlüpfen, beziehungsweise Geheimagentinnen, und dort unterschiedliche Charaktere in der Innenstadt finden müssen und mit denen eben kommunizieren müssen und im Prinzip den eine kleine Geschichte durchspielen können, die vorbereitet worden ist. Und das geht natürlich nicht mit unendlich vielen Leuten gleichzeitig. Und wenn es jetzt mehrere Gruppen wären, die gleichzeitig unterwegs sind, dann würden die sich auch gegenseitig irgendwie beeinflussen und stören möglicherweise. Dementsprechend ging das nur mit vorheriger Anmeldung. Für das Schulangebot haben sich leider keine Gruppen gefunden. Die sind mit Corona gerade alle ziemlich am Rudern und versuchen überhaupt mal Schule auf die Reihe zu kriegen. Aber die Leute vom Spielmobil haben auch gleichzeitig gesagt, hey, wir machen das auch nachmittags und da können auch andere Gruppen teilnehmen. Und da sind schon ein paar Termine vergeben sozusagen, aber wenn man sich ganz schnell noch meldet, für die noch offenen Slots könnte man da möglicherweise auch noch teilnehmen mit einer kleinen Gruppe an Kindern.
Und abgesehen von dem Top Secret Action Bound, habt ihr noch weitere Beispiele von Spielen, die so ein Hybrid aus analog und digital sind?
Es gibt schon total lang eigentlich so Hybridformen aus einem analogen und digitalen Spiel. Es gibt zum Beispiel, gab es schon in den 90ern so total große Alternate Reality Games, wo man eine Website so im Zentrum hatte und man musste in einem Stadtraum zum Beispiel verschiedene Aufgaben ausführen und dann auf der Website wieder die Ergebnisse eingeben und so, wo manchmal 100 oder vielleicht sogar 1000 Leute dran gespielt haben an dem gleichen Spiel und so eine große Mission erfüllt haben in der Stadt. Oder das, was ein Actionbound macht, ist so Location-Based Gaming. Also man hat eine App und dann geht man irgendwo hin, auf der Welt, und macht da irgendwas oder kriegt einen neuen Hinweis. Oder Geocaching ist im Endeffekt ja auch so ein Beispiel dafür, dass man hat, also ein ganz einfaches Beispiel, man hat irgendwo einen Hinweis und dann findet man was und trägt das digital wieder ein. Ja, und bei Brettspielen gibt es ganz viele Hybridvarianten inzwischen. Also so, genau, zum Beispiel U-Boot habe ich neulich mal erfahren davon. Das ist so, man spielt halt eine U-Boot-Besatzung und man hat jeweils nur bestimmte Aufgaben und bestimmte Funktionen und bestimmtes Wissen. Und die App verwaltet das so ein bisschen. Und da kommen ja dann auch immer so gruselige Geräusche näher, dass man sich jetzt irgendwie einer Mine nähert oder sowas. Und die App macht im Endeffekt die Atmosphäre und auch ein bisschen die Spielstruktur. Sowas gibt es relativ häufig inzwischen, weil es auch sich gut eignet. Aber wenn man will, ist ja sogar irgendwie Fernschach mit einem Fax, was es auch schon in den 70ern und 80ern gab, ist ja auch irgendwie eine Hybridform von analog und digital.
Und was mir noch als Beispiel einfällt, es gibt auch digitale Spielplätze, die im Prinzip ein ganz normaler Spielplatz sind, bei dem man aber dann sozusagen digital verwaltet auch irgendwie Punkte mitzählen kann und sozusagen ist so eine digitale Zusatzfunktion an dem Spielplatz gibt. Und als digitales Brettspiel finde ich super interessant noch Space Alert. Das ist ein Spiel, bei dem man kooperativ gemeinsam auch ein Raumschiff als Besatzung steuert und auf Gefahren reagieren muss. die auf einen zukommen, das anhand von einem Soundtrack gespielt wird, sozusagen. Da spielt ein 10-minütiger Soundtrack, glaube ich, ab. Ich glaube, es sind 10 Minuten, in dem einem gesagt wird, was für Bedrohungen so auf einen zukommen. Und man muss versuchen, möglichst schnell zu reagieren innerhalb dieser 10 Minuten und sein Spiel zu planen, sozusagen seine Reaktionen zu planen. Legt dazu dann Aktionskarten ab vor sich bei verschiedenen Phasen in dem Spiel und schaut dann danach nochmal, hat man denn wirklich alle Bedrohungen besiegt, hat man es geschafft oder ist das Schiff kaputt gegangen in der Zeit? Weil während man das spielt, hat man eigentlich nicht die Zeit, das auszuwerten optimal. Und die Entwickler von dem Spiel, die haben das sogar noch ein bisschen weitergeführt und haben davon, glaube ich, auch nochmal eine, also ich weiß nicht, ob es von den Entwicklern selber ist oder von Fans, aber irgendjemand hat davon auch nochmal eine richtig digitale Variante erstellt, sozusagen, wo man dann auch das Brett auch nochmal in digital irgendwie gleich direkt hätte und im Prinzip das gleiche Spiel auch nochmal am Computer spielen könnte mit anderen Leuten.
Genau, ich wollte noch ein Beispiel erwähnen, weil, also es gibt, glaube ich, man wird nie fertig, wenn man solche Übertragungsprozesse von analog nach digital und zurück sich anschaut, weil es einfach alles so verwoben ist inzwischen. Aber ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ist Keep Talking and Nobody Explodes, weil ja. Da hat man eine Person, die halt ein Virtual Reality Headset auf hat und die eine Bombe entschärfen muss und die anderen müssen die Hinweise geben. Also die anderen sind... Die sind alle real beisammen, aber nur eine Person sieht gerade, was vor sich geht, aber alle verlieren oder gewinnen gemeinsam. Und man überbrückt so mit dem Raum so die Schnittstelle zwischen analog und digital, was ich ganz cool finde.
Geht aber auch ohne das
Virtual Reality. Geht auch ohne und geht sogar noch mit weniger, weil in unserer Ausstellung Unique Items haben wir von einer Künstlerin beziehungsweise einer Elektronikbastlerin, der Theresa, ein Objekt, die hat das Ganze als echten Bombenkoffer nachgebaut, also mit kleinen Platinen und Mikrocontrollern und mikroelektronischen Schaltungen, dass man wirklich einen Koffer hat, den man aufmachen kann und eine Person muss die Bombe entschärfen und die anderen haben die Hinweise.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Talk-Thema heute Abend, Spiel als offene Kunstform, Veit. Du hast das eingangs schon erwähnt. Im Rahmen welchen Events läuft es und was genau erwartet uns denn dort?
Das läuft im Rahmen vom Indie Outpost. Und der Indie Outpost ist eine Veranstaltungsreihe im Prinzip, die SpieleentwicklerInnen in der Region ins Leben gerufen haben. Soweit ich das weiß, sind das alles SpieleentwicklerInnen aus der digitalen Spieleszene. Also ich glaube nicht, dass da allzu viele Analoge dabei sind, wobei es dann natürlich auch Schnittmengen gibt.
Was auch toll ist, das ist, dass ganz viele oder einige Studios aus der Region haben ihre Demos zur Verfügung gestellt, die man sich runterladen kann und auch jetzt schon runterladen kann und im Vorfeld mal anspielen und dann kann man nachher ein bisschen Feedback drauf geben. Also dann kann man nach dem Indie-Outpost auch mit den Entwicklungsstudios selber reden und kann denen Tipps geben oder kann mitteilen, was einem gefallen hat daran an dem Spiel und genau, den anderen vielleicht auch dabei zuschauen, wie sie das Spiel spielen. Das fällt mir gerade noch ein. Im Vorfeld wollten nämlich die Pixelmaniacs auch ein paar der Spiele anspielen schon. Man kann auf Twitch denen dabei zuschauen.
Bis jetzt dieser Podcast online ist, ist es wahrscheinlich auch schon vorbei, aber die laden das bestimmt dann auch nachträglich wieder auf ihren YouTube-Kanal hoch. Zu den Gästen für heute Abend haben wir eben zum einen den Wolfgang Walk, der was über Spiel als offene Kunstform erzählt. Und dann haben wir auch noch den Sebastian Krause, der sich mit der Unreal Engine auskennt und da was zu Stylized Smoke erzählt, also zu Rauch, so ein Grafik-Nerd dann.
Wie kann man den Talk nochmal anschauen, wenn man den heute Abend auf Twitch verpasst?
Da kann man sich, wenn man auf unseren Twitch-Kanal geht, in den nächsten Tagen das Video on Demand anschauen. Das heißt, alle Streams, die wir bis jetzt auch gemacht haben vom Festival, sind auf Twitch auch noch für eine Weile verfügbar. Ich bin mir gar nicht sicher, eine oder zwei Wochen sind die auf jeden Fall mit da. Und dann schauen wir, wie wir weiter mit den Dateien umgehen, ob wir dann nochmal die ganzen Videos auf unseren YouTube-Kanal schalten oder nur Highlights. Das müssen wir noch absprechen.
Großartig. Ich schaue heute Abend auf jeden Fall mal rein. Bis jetzt kann ich mit dem Begriff Unreal Engine auch noch nichts anfangen. weit. Sebastian, vielleicht sprechen wir da morgen mal drüber. Und auch über die Gaming-Kultur. Macht's gut. Bis morgen.
Bis dann.
Tschüss. Ciao. Bis dann.